Mikrofon ist Gabi Fröhlich und ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mit einem ganz herzlichen Frohe Weihnachten. Nein, Sie haben sich nicht verhört. Ich meine wirklich Frohe Weihnachten, denn klar, wir feiern gerade Ostern. Aber Ostern, das ist die Vollendung von Weihnachten. Und so lautet auch der Titel unserer heutigen Lebenshilfesendung. Als unseren Gast in dieser Sendung begrüße ich Pfarrer Winfried Schnur, uns zugeschaltet aus Trier. Herzlich willkommen, Pfarrer Schnur.
Guten Morgen.
Pfarrer Schnur, grüß Sie Gott, Pfarrer Schnur. Pfarrer Schnur, Sie sind Saarländer, Priester des Bistums Trier. Er ist mittlerweile Pfarrer im Ruhestand. Zuletzt war er in Trier als Krankenhausseelsorger tätig, also hat eine jahrzehntelange Erfahrung in der Seelsorge. Pfarrer Schnur, Weihnachten, das ist ja eigentlich ein inniges Fest, also um die Geburt eines kleinen Kindes, das ist ansprechend und stimmungsvoll. Ostern dagegen, das erscheint von außen betrachtet sehr viel schwieriger. Es geht ja da buchstäblich um Leben und Tod, einen sehr grausamen Tod dazu. Wenn man so um sich schaut, auch in den Pfarreien, ist das nachvollziehbar für die Menschen in den Pfarreien, dass beide Feste zusammengehören?
Ja, also es ist schon gut, wenn man einmal besonders darauf hinweist. Ob der Zusammenhang immer so ganz klar ist, das weiß ich so nicht aus der Erfahrung, aber mir war es wichtig, einfach mal diesen Zusammenhang herzustellen.
Genau, das werden Sie jetzt tun. Wir werden jetzt Ihren Vortrag hören und dann versuchen zu verstehen, welche Verbindungen genau bestehen zwischen eben dem Weihnachtsfest, das wir vor einigen Monaten gefeiert haben, und dem jetzigen Osterfest, in dem wir mittendrin stehen. Bitte, Pfarrer Schnur.
Ich beginne mit einer Notiz aus dem Trierer Bistumsblatt. Und diese Notiz hat mich sehr nachdenklich gemacht. Sie ist ein bisschen älter schon, aber ich denke, also heute wird das auch immer noch mal gesagt. Ich zitiere: Im gerade erschienenen Lexikon der Kirchenmusik sind für die Herausgeber Osterlieder nicht relevant. Die Weihnachtslieder dagegen sind nicht zu schlagen. Ihre Popularität ist ungebrochen in der Kirche wie in der Gesellschaft. Soweit das Zitat. Osterlieder seien nicht relevant. Wir versuchen uns hineinzudenken. Als Toter aus dem Tod herauskommen, da kann unser Verstand nicht mitmachen. Wie sollte man da in den Jubel der Osterlieder mit einstimmen? Weihnachtslieder dagegen seien etwas ganz anderes. Ja, wenn wir davon ausgehen, dass es in der Weihnachtsgeschichte etwas zu sehen gibt. Es rührt uns an, mit Maria und Josef zu zittern, bei ihrer verzweifelnden Suche nach einer Bleibe für die schwangere Mutter. Mitzuerleben, wie für sie nur ein Stall übrig geblieben ist. Das Kind in der Krippe anzuschauen und zu verehren. Uns an Maria und Josef und den einfachen Hirten zu erfreuen. Sollen wir wirklich Weihnachts- und Osterlieder gegeneinander auszuspielen versuchen? Ostern ist doch nicht weniger wichtig als Weihnachten. Und Weihnachten ist doch genauso geheimnisvoll wie Ostern. Wenn wir Weihnachten nur noch von unseren Gefühlen her betrachten, dann haben wir Weihnachten doch gründlich missverstanden. Ebenso, wenn wir Ostern nur noch von unserem Gefühl her beurteilen, dann ist Ostern nicht mehr Ostern. An Ostern vollendet sich, was an Weihnachten begonnen hat. Ist an Weihnachten der große und unnahbare Gott Kind geworden, so ist an Ostern dieser Mensch Jesus Christus aus Tod und Grab auferstanden und in seiner Herrlichkeit zurückgekehrt. Erst wenn wir diesem Geheimnis trauen, auf Gottes Wort hin, erst wenn dieses Geheimnis in unserem Herzen angekommen ist, erst wenn unser Verstand sich vom Worte Gottes prägen lässt, dann darf das Gefühl an Weihnachten sich ausdrücken, wie es der Dichter Paul Gerhardt ausdrückt. Ich stehe an deiner Krippe hier, o Jesu, du mein Leben. Und in der vierten Strophe: Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. O, dass mein Sinn ein Abgrund wär und meine Seel ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Wir können uns gut in den Dichter hineindenken. Wir standen auch schon einmal so an der Krippe. Die Freude haben wir auch schon gespürt. Wir möchten uns auch gern in seine Tiefe mitnehmen lassen. O wär mein Seel ein weites Meer. Eine große Sehnsucht spricht daraus. Eine Sehnsucht, die sicher Gott in uns hineingelegt hat. In seiner Geburt ist Gott dieser Sehnsucht des Menschen viel mehr als erwartet entgegengekommen, als Kind in der Krippe. Jetzt können wir vor ihm stehen, können ihn anschauen, vor ihm verweilen. Er ist unser Bruder geworden. Welch eine Gnade! Wir sind hineingenommen in sein Geheimnis. Was diese Gnade eigentlich ist, sozusagen das Ziel dieser Gnade, das offenbart uns das Geheimnis von Ostern. Christ ist erstanden von der Martha alle. Da sollen wir alle froh sein. Christ will unser Trost sein. Wäre er nicht erstanden, so wäre die Welt vergangen. Seit dass er erstanden ist, so freut sich alles, was da ist. Christ ist erstanden. Das ist nicht mehr die Krippe, da ist auch nicht das Kreuz, da gibt es nicht mehr etwas zu sehen. Christ ist erstanden. Hier ist nur noch tiefer Glaube gefragt. Die ruhige Melodie von diesem Lied, Christ ist erstanden, in die wir uns ganz hineingeben können, will das Geheimnis erschließen. Erstanden von der Martha alle. Nicht sehen und doch getröstet sein. Nicht spüren und doch froh sein. Im Glauben, dass die Welt gerettet ist. Reiner Glaube, klare Worte. Wir brauchen Zeit, in die Tiefe dieser Worte vorzudringen. Alle Martha, die Martha von Leid, Schmerz, Krankheit, aber auch die Martha von Sünde und Schuld. Das ist Trost, heilender Trost. Und dieser Trost hat einen Namen, der auferstandene Herr. Für uns auferstanden, zu unserem Trost. Noch tiefer. Ohne dies Geheimnis der Auferstehung wäre die Welt vergangen, wäre der Tod der Herr der Welt geblieben. Der Tod ist überwunden. Die Ewigkeit hat sich aufgetan. Der Mensch ist nicht zum Tod erschaffen. Er ist erschaffen zum Leben. Zum Leben in Fülle. Zum ewigen Leben. Leid und Schmerz und Tod gibt es nicht mehr. Und das sollen wir alle froh sein. Es ist wahr. Das kann nur singen, der glaubt. Das kann nur der singen, der in seinem Herzen von dieser Botschaft getroffen ist. Das kann nur der singen, dessen Verstand vom Worte Gottes geprägt ist. So freut sich alles, was da ist. So freut sich alles, was da gläubig ist. danke sozusagen für diese Notiz, mit der wir begonnen haben. Sie hat uns dazu geführt, die Weihnachts- und Osterlieder neu zu singen, uns von ihnen tiefer hineinführen zu lassen in das Geheimnis unseres Glaubens. Ostern ist ohne Weihnachten nicht denkbar. Und Weihnachten ist ohne Ostern nicht vollendet. An Ostern ist der Herr in seiner Herrlichkeit zurückgekehrt. In die Wirklichkeit, die uns Irdischen ganz und gar unvorstellbar ist. So ist es nicht besonders verwunderlich, dass nur 40% der Christen, laut einer Statistik, an die Auferstehung Jesu Christi von den Toten glauben. Auferstehung ist nicht zu beweisen. Wie können wir dann sicher sein, dass unser Glaube richtig ist? Spüren wir miteinander dem nach, was uns die Apostel bezeugen. Sie haben für dieses Zeugnis keinen Schmerz, keine Verfolgung, kein Gefängnis, keinerlei Unbill, auch nicht den Tod gescheut. Das tut nur, wer seiner Sache ganz sicher ist. Aber schauen wir noch genauer hin. So seltsam die Berichte der Apostel im ersten Augenblick auf uns wirken mögen, so erkennen wir doch, dass es ganz und gar ehrliche Berichte sind. Sie verschweigen ihre Zweifel nicht. Sie verschweigen nicht, wie elend lange sie gebraucht haben, bis sie so weit waren, entschieden zu glauben. Auch was schwerfällt, geben sie zu. Ich habe ihn verleugnet. Unter uns war ein Verräter. Und einer sagt, wenn ich nicht die Hand in seine Seite lege, glaube ich nicht. Und nun schauen wir einmal im Einzelnen auf die Berichte. Was ist das? Da gehen zwei seiner Jünger untröstlich über den schmachvollen Tod ihres Meisters den Weg von Jerusalem nach Emmaus. Jemand gesellt sich zu ihnen, ein Fremder für sie. Er aber kennt sie. Er geht mit ihnen, redet mit ihnen, fragt und gibt Antwort. Als sie am Ziel sind, sind sie miteinander richtig warm geworden. Und so bitten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und jetzt kommt's. Bei Tisch nimmt er das Brot, bricht es und reicht es ihnen. Und da geht es durch sie durch, in diesem Augenblick. Und den können wir sicher so nicht nachempfinden. Der Meister, wirklich der Meister. Sie sitzen dem Meister gegenüber. Die Klagenden, die Stöhnenden, die Untröstlichen. Sie sind noch nicht so ganz richtig zu sich gekommen. Da ist er fort. Fort, als wäre er gar nicht da gewesen. Was ist denn das? Eine andere Szene. Maria Magdalena am Grab. Sie weint bittere Tränen, weil der Meister nicht im Grab ist. Wo ist er? Und ganz durcheinander kommt sie weinend aus dem Grab. Und da steht vor ihr der Gärtner. Hast du ihn weggenommen? Hast du ihn weggetragen? Wohin hast du ihn getragen? Sag es mir, ich werde ihn holen. Der Gärtner, der den sie für den Gärtner hält, antwortet gar nicht auf ihre so drängenden Fragen. Er sagt, Maria. Was muss das gewesen sein? Rabuni, kommt es aus ihr heraus. Und dann ist der Auferstandene nicht mehr zu sehen, wie bei den Emmaus-Jüngern. Hören wir weiter eine ausführliche Geschichte. Evangelist Lukas hat sie uns wunderschön erzählt in seinem 24. Kapitel. Hören wir. Während sie noch darüber redeten, die Emmaus-Jünger waren zurückgekommen und sind gerade dabei, begeistert ihre Erfahrung mit dem Auferstandenen zu erzählen. Also, während sie noch darüber redeten, trat er selbst in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Sie erschraken und hatten große Angst, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Da sagte er zu ihnen, was seid ihr so bestürzt? Warum lasst ihr in eurem Herzen solche Zweifel aufkommen? Seht doch meine Hände und Füße an. Ich bin es selbst. Fasst mich doch an und begreift, kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Und bei diesen Worten zeigt er ihnen seine Hände und Füße. Sie staunten, konnten es aber vor Freude immer noch nicht glauben. Da sagte er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch. Er nahm es und aß es vor ihren Augen. Und dann sprach er zu ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Alles muss in Erfüllung gehen, was im Gesetz des Mose und bei den Propheten und in den Psalmen über mich gesagt ist. Darauf öffnete er ihnen die Augen für das Verständnis der Schrift. Er sagte zu ihnen, so steht es in der Schrift, der Messias wird leiden, und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern, angefangen in Jerusalem, verkünden, sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Ihr seid Zeugen dafür. Und ich werde die Gabe, die mein Vater verheißen hat, zu euch herabsenden. Bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet. Dann führte er sie hinaus in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er seine Hände und segnete sie. Und während er sie segnete, verließ er sie und wurde zum Himmel emporgehoben. Sie aber fielen vor ihm nieder. Dann kehrten sie in großer Freude nach Jerusalem zurück. Und sie waren immer im Tempel und priesen Gott. Der Auferstandene noch einmal anders erlebt. Nicht als Fremder, nicht als Gärtner. Hier kommt er durch verschlossene Türen. Die Apostel voll Scheu und Angst meinen, einen Geist zu sehen. Er spricht sie an, er spricht ihre Zweifel an. Er klärt sie auf und zeigt ihnen seine Hände und Füße. Seht meine Hände und meine Füße an. Ich bin es selbst. Fasst mich doch an. Und begreift, kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Die Apostel glauben immer noch nicht, aber diesmal ist es doch schon etwas anders. Es ist für sie so unglaublich, dass sie, gestandene Männer, einfach ein solches Wunder nicht fassen können. Und da kommt ganz klar heraus, mit dem Verstand ist es nicht zu erfassen. Einerseits zeigt sich der Auferstandene unmissverständlich, gibt sich als ihr Meister zu erkennen. Andererseits ist dem Verstand die neue Wirklichkeit des Auferstandenen unfassbar. Er weiß das und spricht diese schwierige Situation des Zweifels an. Und jetzt, der Verstand fühlt sich ernst genommen. Und in einem letzten Schritt sagt dann der Auferstandene: Habt ihr etwas zu essen hier? Und er isst vor ihren Augen. Welch eine Situation. Gehen wir all diesen Geschehnissen einmal der Reihe nach. Da kommen die Emmaus-Jünger. Der Meister lebt. Er hat mit uns das Brot gebrochen. Unsinn, er ist tot. Da kommt Maria Magdalena. Der Meister lebt. Er hat mich bei meinem Namen angesprochen. Was redest du da? Er ist tot. Aber komisch ist es ihnen doch, während sie all das in den Wind schlagen. Aber nein, wir haben ihn begraben. Wir haben ihn miteinander begraben. Gewiss, er hat Tote erweckt, ja. Aber er selber aus dem Tod erstehen? Nein. Und dann, was soll das? Einmal kommt er als fremder Wanderer, dann als Gärtner. Unser Verstand kommt da einfach nicht mit. Und dann dieses hier. Urplötzlich steht da so etwas wie ein Gespenst vor uns. Welch ein Schreck. Die Türen sind doch fest verschlossen, fest verriegelt. Und dann, Friede sei mit euch. Und sagt ihnen dann auf den Kopf zu, wie es ihnen geht. Zweifler nennt er sie. Und dann, fasst mich doch an. Welch ein Durcheinander der Gefühle. Staunen, ja Freude und Unglaube. Einerseits, oh wie schön, andererseits, das kann ja gar nicht sein. Und weiter, er ist, was wir ihm gegeben haben, vor unseren Augen. Der Bann ist gebrochen. Es ist kein Gespenst. Wir träumen nicht. Es ist wirklich der Meister. Er lebt. Ja, er lebt wirklich. Unfassbar, aber es ist wahr. Er lebt. Thomas drückt es wunderbar aus. Mein Herr und mein Gott. Der Verstand gibt dem Glauben recht. Er kann es nicht verstehen, aber es kommt heraus, der Glaube sieht tiefer. Er kann es nicht verstehen, aber im Glauben kann er sich dem Geheimnis anvertrauen. Wenn der Herr es sagt, dann ist es so. Jetzt sind die Apostel so weit, dass sie ruhig und aufmerksam zuhören können, als der Herr ihnen die Schrift erklärt. Die Zusammenhänge von Leben, Tod und Auferstehung. Er beginnt, die Apostel für ihre Sendung auszubilden. Sie verstehen jetzt die Botschaft Jesu in neuem Licht, im Licht der Auferstehung. In diesem Licht haben später dann auch die Evangelisten uns die Botschaft vom Leben Jesu weitergegeben. Glaubhaft, authentisch, nachvollziehbar. Der Herr ist wahrhaft auferstanden. Um jeden Irrtum auszuschließen, hat der Auferstandene die Apostel den Aposteln den Heiligen Geist gesandt und sie mit seiner Glut durchdrungen, mit Feuer, mit Kraft, mit Licht. Der Heilige Geist hat sie in die ganze Wahrheit hereingeholt. Jetzt konnten sie in seinem Licht, in seinem Feuer, in seiner Kraft mutig und selbstbewusst die Botschaft authentisch in die ganze Welt hinaustragen. Wir können uns ganz darauf verlassen. Auch wenn uns der Auferstandene nicht in der gleichen Weise wie den Aposteln erscheint. Die Berichte über die Auferstehung Jesu Christi von den Toten sind echt. Bei ruhiger Betrachtung können wir alle Berichte nachvollziehen. Und etwas wird ganz deutlich. Die Auferstehung kann man nicht einfach nur behaupten. Die Wirklichkeit der Auferstehung ist uns Irdischen nicht zugänglich. Das bedeutet, der Auferstandene selbst muss sich zeigen. Er selbst muss sich zu erkennen geben. Er muss es schenken, eine Erfahrung mit ihm zu machen. Und dazu hat er alle Möglichkeiten. Als Fremder, als Gärtner, im Brechen des Brotes, durch verschlossene Türen kommend, mal da sein, mal weg sein, mal vor ihren Augen essend und mal wie bei Saulus in sonnenhellem Licht am Himmel erscheinen. Möglichkeiten, die eine Ahnung schenken von der Wirklichkeit des Lebens des Himmels. Es wird aber auch an den Aposteln deutlich, dass es eine Voraussetzung der Erfahrung des Auferstandenen gibt. Der Glaube an ihn, die Liebe zu ihm, die Sehnsucht nach ihm. Nur so ist der Verstand befähigt, sich dem anzuvertrauen, was er von sich her nicht versteht und nicht verstehen kann, und macht dabei eine lebensnotwendige Erfahrung. Unser Leben ist mehr als das, was wir sehen und berühren können, mehr als das, was wir beweisen können, mehr als das, was Wissenschaft erklären kann. Die wichtige Erfahrung des Auferstandenen, die Saulus vor Damaskus gemacht hat, fügen wir noch hinzu. Die Apostelgeschichte erzählt von der Aggression des Saulus gegen die Jünger Jesu, die da überall erzählen, Jesus von Nazareth, der Gekreuzigte, ist auferstanden, er lebt. Wir erleben einen wütenden Saulus vor Damaskus. Da heißt es in der Apostelgeschichte im 9. Kapitel. Unterwegs aber, als er, Saulus, sich bereits Damaskus näherte, geschah es, dass ihn plötzlich ein Licht vom Himmel umstrahlte. Er stürzte zu Boden und hörte, wie eine Stimme zu ihm sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er antwortete: Wer bist du, Herr? Und dieser sagte: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt. Dort wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Wie mag es Saulus ergangen sein? Vom Pferd gestürzt, blind geworden? Eine Person in übermächtigem Licht spricht ihn, Saulus, ganz persönlich an. Wie dieser Mann klug, selbstbewusst, sich total verändert hat, zeigt, es war der Auferstandene, der ihn so verändert hat. Später schreibt Paulus, der heilige Paulus, in einem Brief an die Galater: Ich erkläre euch, Brüder, das Evangelium, das ich verkündigt habe, stammt nicht von Menschen. Ich habe es ja nicht von einem Menschen übernommen oder gelernt, sondern durch die Offenbarung Jesu Christi empfangen. Geschehen vor Damaskus geschehen mit einem Mann, der bereit war, alle Anhänger dieses Jesus von Nazareth hinter Schloss und Riegel zu bringen, der auch zu einem Mord bereit war. Der heilige Paulus hat vor Damaskus eine umwerfende Erfahrung gemacht. In der Begegnung mit Jesus, dem Gekreuzigten und von den Toten Auferstandenen, hat sein Leben einen ganz neuen Sinn bekommen. Von ihm her lebt er jetzt sein Leben. Im Philipperbrief schreibt er: Ich sehe alles als Verlust an, weil die Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn alles übertrifft. Seinetwegen habe ich alles aufgegeben und halte es für Unrat, um Christus zu gewinnen. Der heilige Paulus hat uns etwas Entscheidendes zu sagen. An Weihnachten begann Jesus, unser Leben mitzuleben, mit allen Konsequenzen bis in den Tod. Und dieses Leben hat er hineingenommen in seine Auferstehung. Die verklärten Wunden sind das Zeichen dafür. Wie der Herr unser Leben mitlebt, so leben wir jetzt sein Leben mit. Seine Auferstehung leben wir geheimnisvoll mit in unserem irdischen Leben. So liebt Gott.
Sie hörten in der Senderei Lebenshilfe per Radio Horeb Gedanken von Pfarrer Winfried Schnur aus Trier zum Thema Ostern, die Vollendung von Weihnachten. Ein Dankeschön an Pfarrer Schnur für diesen Vortrag. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie jetzt in dieser Sendung noch anrufen möchten und Fragen stellen möchten an Pfarrer Schnur oder selber eigene Gedanken mit einbringen wollen, dann können Sie das von jetzt an tun unter der Hörernummer von Radio Horeb 089-517-008-008. Ihre Anrufe sind uns herzlich willkommen unter 089-517-008-008. Das gilt für Deutschland, jedes andere Land wählt bitte vorweg die deutsche Vorwahl 0049 und dann 89-517-008-008. Und nach einer Musik geht es weiter mit dem Thema Ostern, die Vollendung von Weihnachten. Ostern, die Vollendung von Weihnachten, das ist das Thema in dieser Sendung. In der Osteroktav stehen wir noch. Wir feiern 8 Tage lang wie einen einzigen Tag das Osterfest. Pfarrer Winfried Schnur hat uns seine Betrachtungen zu diesem Osterfest geschenkt über eben diesen Bogen, den Gott gespannt hat mit der Geburt seines Sohnes Jesus Christus. An Weihnachten feiern wir das und dann spannt sich der Bogen weiter über sein Leben hin, bis es dann sich in dem Ostergeheimnis vollendet, der Auferstehung von den Toten. An Weihnachten begann Jesus unser Leben mitzuleben, mit allen Konsequenzen bis in den Tod, hat Pfarrer Schnur gesagt. Dieses Leben hat er hineingenommen in seine Auferstehung. Die verklärten Wunden sind das Zeichen dafür. Ein ganz herzliches Dankeschön, Pfarrer Schnur, für Ihre Gedanken. Und ich darf gleich unsere erste Hörerin in dieser Sendung begrüßen. Es ist Frau Scharf aus München. Grüß Sie Gott, Frau Scharf.
Grüß Gott und vielen, vielen Dank. Ich möchte sagen, einige stellen Fragen, wo war Christus? Er hat gesagt, noch heute wirst du mit mir in Paradies. Alles, was mit Tod verbunden, das ist schon nicht für unsere Philosophie, sondern Vertrauen Gott und lieben Gott und außerdem schon bewiesen, wie Seele aus Körper geht, ja. Und Christus kann alles. Er hat viele, wir müssen da schon wirklich wie Kinder sein, wie Christus hat gesagt. Und mit eurer Geduld retten sie eure Seelen und so weiter. Und in diesem Moment, Christus konnte bringen seine, wie heißt es, zusammen gekreuzigt war.
Ja, Frau Schaff, darf ich ganz kurz etwas nachfragen? Und zwar, Sie haben den, die Worte des Schächers am Kreuz zitiert, eben noch heute, also das, was Jesus dann zu dem Schächer am Kreuz gesagt hat, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Sie sagten die Frage, haben Sie eine Frage dazu oder?
Ich nutze diesen Moment und schon zweimal habe ich im Radio gehört, wo war Christus, weil nach 3 Tagen er ist aufgestanden. Und
okay, jetzt verstehe ich die Frage. Wenn Jesus sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein, aber Jesus ist ja nicht am gleichen Tag noch, vielleicht Pfarrer Schnur, ist das heute nicht unbedingt so mit den 24 Stunden gemeint?
Nein, also das ist ja ein tiefes Geheimnis. Und wie sollen wir ein solch tiefes Geheimnis, wie sollen wir das denn ausdrücken? Wir können es einfach nur mit unseren Mitteln ausdrücken. Wir haben gar keinen Begriff von Ewigkeit, von dem, was über der Zeit liegt. Wir haben einfach nur die Zeit und wir haben den Raum und so und können also nur aus diesen Begriffen und mit diesen Möglichkeiten leben und auch argumentieren. Ne?
Das heißt genau, das ist, da berührt sich in der Ewigkeit, berührt sich die Zeit mit dem ewigen Gott. Das ist manchmal schwer, Worte zu fassen. Ich danke Frau Schaaf für Ihren Anruf, auch nochmal die Präzisierung der Frage. Alles Gute Ihnen, Gottes Segen nach München und ich begrüße Herrn Nauels aus Kempen. Grüße, Herr Nauels.
Ja, schönen guten Morgen. Also zum einen hörte ich also eben, also er, Christus sagte, er hätte Hunger, er möchte wollte gerne was essen. Also ich glaube, er wollte nur was zu essen haben, damit sie sehen, hier, ich bin es. Also vielleicht hatte er gar nicht Hunger, sondern er wollte ihnen eine Hilfe geben. Das zum einen. Und zum anderen, heute Morgen habe ich direkt, wie ich mich fertig gemacht habe, also meine Morgenroutine gemacht habe, da habe ich ja schon direkt Ihren Sender eingeschaltet. Und dann nehme ich einfach diese schönen Lieder und Ihre Beiträge, die nehme ich direkt mit Freude auf. Also dann fängt der Morgen, dann fängt der Tag direkt so schön positiv an. Was ich sagen möchte ist, wenn wir unser Herz für ihn öffnen, dann kann unser Tag, unser Leben eine viel schönere Qualität, eine viel schönere, eine viel größere Freude aufnehmen. Und so können wir Ostern, meine ich, auch direkt auf uns wirken lassen. Und wenn wir mit dem Herrn im Himmel, wenn wir den Herrn im Himmel in unser Herz lassen, dann bereichert das unser Leben. Mhm. Und dann gibt uns das eine richtig große Freude. Das wollte ich nur dazu sagen.
Dankeschön, Herr Nauels, auch für Ihren netten Kommentar zu dem Programm von Radio Rab. Aber auch, man spürt bei Ihnen auch, dass die Osterfreude Sie wirklich ergriffen hat. Dankeschön für Ihren Anruf. Alles Gute nach Kempen. Pfarrer Schnur, möchten Sie noch etwas sagen?
Ja, ich kann Ihnen, Frau Fröhlich, also nur auch zustimmen, was Sie jetzt zu dem Herrn gesagt haben. Also ich habe mich sehr gefreut über das, was er gesagt hat. Und ich kann nur mit Freude ihm zustimmen.
Mhm. Also, Herr Nauels, alles Gute Ihnen. Gottes Segen, frohe Ostern auch noch. Und ich begrüße Frau Beck. Sie ruft aus Franken an. Grüße Sie, Frau Beck.
Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer Schnur. Also ich habe da immer so meine Zweifel. Also ich habe auch schon Erfahrungen gemacht, die menschlich nicht zuzuordnen waren. Also ja, da bin ich ganz glücklich und auch froh drüber. Aber wenn eine Beerdigung ist, denke ich, ach Gott, wie soll das weitergehen? Der Mensch, das ist ja alles. Das ist ja, und da habe ich immer solche Zweifel. Und ja, da möchte ich mal dazu fragen, wie kann das weitergehen? Da kommt der Mensch da rein und da.
Ja, da Pfarrer Schnur, Sie haben ja auch als Krankenhausseelsorger gearbeitet. Da werden Sie sicher mit solchen Fragen nicht nur einmal konfrontiert worden sein. Was antworten Sie, Frau Beck?
Ja, das ist, darauf eine Antwort zu geben, das ist gar nicht so ganz einfach. Und das ist eine Situation, die nicht nur Sie mitgemacht haben, die habe ich auch öfter mitgemacht. Und diese Situation kommt oft, dass wir durch das Dunkel hindurch, also in das Licht kommen. Und für mich, ich kann nur einfach sagen, wie das bei mir, wie ich das machen will und mache immer wieder. Nämlich, also dieses Vertrauen, der Auferstandene lebt in mir. Das haben wir ja auch gehört, dass er unser Leben mitlebt. Er lebt in mir, er lebt in Ihnen. Und das ist das, worauf ich mich dann konzentriere. Er lebt in mir und wenn er spürt, dass ich mich wieder neu auf ihn einlasse, auf ihn besinne, dann hat er die Möglichkeit, mich wieder ins Licht hineinzuführen. Und ich überlasse es ihm, wie lange das so dauert. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass es zum Beispiel in einem Augenblick, wenn ich in dieser Dunkelheit war, wenn ich mich dann aufgemacht habe und irgendetwas aus Liebe getan habe, einen Besuch, einen Krankenbesuch oder so gemacht habe, dann auf einmal war das Licht wieder da. Also so etwa in dieser Weise.
Mhm. Das ist so immer diese Weise und diese Strategie. Vielleicht komme ich da ein bisschen weiter. Okay, dann bedanke ich mich und wünsche Ihnen noch eine gute Zeit. Ich segne Sie.
Ja. Dankeschön, Frau Beck. Wünschen wir Ihnen auch, dass diese Kraft, die auch in dem Osterfest liegt, Sie auch spüren können und auch gute Begleitung auf Ihrem Weg. Alles Gute Ihnen, Frau Beck. 089 517 008 008, das ist die Hörernummer, unter der Sie in dieser Sendung anrufen können zum Thema Ostern, die Vollendung von Weihnachten. Unser Gast ist Pfarrer Winfried Schnur. Pfarrer Schnur, man spürt eben an diesem Ganzen, Sie sagen ja auch, das ist ein großes Geheimnis, das ist wahrscheinlich, sind das auch keine Antworten, die wir so vom Verstand her auf alles geben können. Mir erscheint auch das, was Sie gesagt haben in Ihrem Vortrag, das sind ja Begegnungen vor allem. Da kommt ja nicht Jesus und kommt zu den Jüngern und es erscheint eine Stimme und die erklärt ihnen dann alles und sagt also, Leute, das ist jetzt deswegen und deswegen passiert und da muss das und das und das jetzt passieren, damit mein Reich auf diese Erde kommt. Sondern im Endeffekt haben die Jünger Jesu und seine Freunde Begegnungen mit dem Auferstandenen. Und mir scheint schon, Sie sagten, der Auferstandene erscheint uns nicht in gleicher Weise wie den Aposteln, das ist klar. Aber mir scheint doch in den Berichten über die Erscheinung des Auferstandenen, da scheinen immer wieder so Hinweise drin zu sein, wie wir ihm auch heute noch begegnen können. Wenn ich da jetzt zum Beispiel rausnehme den Bericht über Thomas, nicht der die Hände in die Wunden legt. Und es ist ja doch oft so, dass gerade Menschen auch heute noch in der Berührung mit Krankheit, Leid, Tod, vor allem wenn sie einem Menschen begegnen dürfen, der vielleicht schwer leidend ist, aber dennoch einen tiefen Frieden aus seinem Glauben heraus ausstrahlt, dass da etwas von einer Begegnung stattfindet, die auch das Herz verwandeln und wieder mit Hoffnung füllen kann.
Mhm. Ja, also auf diese Begegnungen kommt es an. Also das heißt, der Auferstandene, so wie wir das jetzt auch in diesen Berichten gesehen haben, der Auferstandene, ich möchte noch vielleicht etwas dazu sagen. Also wir glauben, dass der Auferstandene aufgefahren ist in den Himmel, also und zur Rechten des Vaters sitzt. Aber er ist zu gleicher Zeit, ist er mitten unter uns. Also diese Spannung, die wir nicht verstehen können, dass er zugleich aufgefahren ist, zur Rechten Gottes sitzt und so bei uns ist. Und das bedeutet ja, dass es für ihn keine Zeit mehr gibt, keinen Raum mehr gibt. Der Auferstandene ist überall. Und so begegne ich ihm immer wieder neu. Und das, was Sie vielleicht auch sagen wollten, also wir haben andere Zeichen, zum Beispiel, wir haben die Feier der Eucharistie, wenn wir das Brot brechen miteinander, wenn wir sein Wort hören. immer ist das eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Und zwar diese Fülle, wir begegnen ihm, siehe die Wunden, wir begegnen ihm, dem Gekreuzigten und dem Auferstandenen. In diesem tiefen Geheimnis, das ja im Auferstandenen zusammenfällt, begegnen wir ihm.
Mhm. Ja. Genau, diese Emmaus-Geschichte, die spricht ja auch die Begegnung der Emmaus-Jünger auch schon eben wieder diese Begegnung im Brotbrechen in der Eucharistie an. Da sind eben zwei unterwegs, die gemeinsam in Trauer unterwegs sind. Man könnte vielleicht auch sagen, ein kleines Bild von Gemeinde, die miteinander teilt, auch Sorgen teilt und dann im Brotbrechen begegnen sie Jesus Christus. Auch das ist etwas, was uns heute vielleicht in einer anderen Weise, aber im Kern doch in der gleichen Weise wieder geschehen kann, gerade in der Feier der Heiligen Messe. Ich begrüße Frau Meier. Sie ruft uns aus Frankfurt an. Grüße Sie, Frau Meier.
Ich danke für die Ausführungen. Und ja, bei Gott gibt es weder Raum noch Zeit zu der Frage, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Aber für uns schwache Menschen ist vielleicht noch ein Hinweis hilfreich. Ich habe eine Übersetzung, eine Rückübersetzung aus dem Aramäischen. Und Jesus hat ja außerdem gebeten, soviel ich weiß, Aramäisch gesprochen. Und da heißt es, eines Tages wirst du sein mit mir im Paradies. Und das finde ich sehr hilfreich. Das wollte ich eigentlich nur sagen.
Okay, das ist manchmal tatsächlich so, dass da auch einfach, wenn man eine andere Übersetzung nimmt, sich noch einmal andere Perspektiven auftun. Ja. Dankeschön, Frau Meier, für Ihren Hinweis.
Auf Wiederhören, ja?
Wiederhören, alles Gute. Genau, Pfarrer Schnur, wir haben gehört, also eben die Erscheinung des Thomas, eben, ich weiß von einigen, nehmen wir zum Beispiel Edith Stein, nicht, die eben auf ihrem Bekehrungsweg dieser einer befreundeten Frau begegnet ist, einer überzeugten Christin, deren Mann im Krieg gefallen war und die eben in dieser Begegnung mit dieser Frau die Kraft, die ganze Kraft des auferstandenen Christus gespürt hat. Das ist ihr da, das ist vielleicht so tatsächlich, dass manchmal, wenn Menschen, die in ihren schweren Wunden seelischer, körperlicher Art dennoch dann eben etwas ausstrahlen, was nicht von dieser Welt ist, eben den Auferstandenen, die Kraft der Auferstehung, wie Edith Stein das beschrieben hat, dann kann darin auch eine große eine Begegnung wieder mit dem Auferstandenen möglich sein. Vielleicht so, wie es bei Thomas mit dem verwundeten, also mit den verklärten Wunden Jesu war.
Mhm. Ja. Ja, das ist genau richtig. Also an diesem Beispiel, was Sie jetzt gesagt haben, kann man auch erkennen, dass man solche Begegnungen nicht einfach so herbeiführen kann, nicht machen kann und so. Und dabei kommt also dann heraus, dass wir, wenn wir wirklich mit dem ganzen Herzen beim Auferstandenen sind, dass er uns begleitet, dass er bei uns ist, in uns ist und um uns herum ist. Und dass dadurch, dass wir so aus ihm leben, können solche Begegnungen möglich werden. Immer von ihm her gedacht, weil er mit uns lebt, mit uns geht und jede Möglichkeit ausschöpft, sich auch zu erkennen, zu geben.
Da und diese verschiedenen Begegnungen, die die Apostel und die Jünger, die Freunde Jesu gemacht haben, die finden unter anderen Vorzeichen auch heute noch statt. Da erlebt jeder von uns wahrscheinlich irgendwie, vielleicht auch auf eine unerklärliche Weise. Gucken wir vielleicht nochmal auf eine andere Auferstehungsgeschichte, nämlich die von Magdalena, die ja vor dem Grab weint. Irgendwie ihre Zukunft, ihre Liebe ist in die Brüche gegangen, so scheint es. Sie sieht nur noch dunkel. Und dann begegnet sie Jesus, der sie, und daran erkennt sie ihn, das finde ich auch sehr berührend, dass er sie mit ihrem Namen anspricht. Das ist ja auch nochmal so ein Moment, wo wir auch vielleicht Gott begegnen können, wenn wir plötzlich spüren, da spricht uns jemand an und er meint wirklich im tiefsten uns, also im wirklich mit dem ganzen Wesen erfasst werden. Das ist manchmal eine Gebetserfahrung, manchmal auch wieder eine Begegnung mit einem konkreten Menschen, einem Zeugen, aber auch das kann ja wieder eine Begegnung mit diesem Menschen, auferstandenen Jesus Christus sein, eben dieses, sich von seinen Namen zu hören. Oder?
Ja, das ist eine wunderbare Geschichte, aber an dieser Geschichte merkt man wieder, welche Voraussetzungen es auch dafür gibt. Das heißt, immer sind wir ganz darin, wenn Jesus uns begegnet. Also Jesus möchte uns immer begegnen, er ist um uns herum, er ist in uns und so. Und wie gesagt, also wenn wir auf ihn hingerichtet sind, dann werden wir das auch erfahren, dass wir, so wie Maria Magdalena, beim Namen gerufen sind. Und das, wie Sie es ja so schön gesagt haben, also darin liegt, dass der Auferstandene uns wirklich so nimmt, wie wir sind. Ganz genau so in der Tiefe, mit allem dem, was unsere Tiefe ausmacht.
Ich finde das nämlich immer sehr schön, diese Auferstehungsgeschichten zu lesen. Papst Franziskus hat auch beim gestrigen Regina Celi uns wieder aufgerufen, doch immer wieder die Bibel in die Hand zu nehmen und jeden Tag einen kleinen Abschnitt aus der Bibel zu lesen, wo es um die Begegnung mit dem Auferstandenen geht oder um die Ostergeschichte überhaupt. Und mir scheinen da so ganz vielfältige Weisen zu sein, wie wir Jesus auch heute noch begegnen können, wenn wir auf, wie Sie sagten eben, es sind bestimmte Voraussetzungen, wenn wir aufmerksam sind, ihn suchen. Maria Magdalena sucht ihn ja von ganzem Herzen und trifft ihn auch und hört sich von ihm angesprochen, bei ihr mit ihrem Namen gerufen. Dann gibt es aber auch noch die Jünger, die vielleicht weniger mutig, tapfer sind, die sind eingeschlossen in ihrem Raum, haben die Türen fest zugemacht aus Angst. Und dann tritt Jesus da hinein. Also manchmal geht wirklich auch in unsere Verzagtheit die Initiative von Jesus selber. Und er durchbricht unsere verschlossenen Mauern und Türen. Also durchbricht sie nicht, aber er kann hindurchgehen, auch wenn wir Feste zugemacht haben, offensichtlich.
Ja, es gehört wirklich alles dazu. Aber wenn wir diese Geschichte, die Sie jetzt genannt haben mit den verschlossenen Türen, Sie haben Angst gehabt, aber in der Tiefe Ihres Herzens war eine ganz große Liebe zu Jesus. Und diese Liebe war jetzt überdeckt mit all dem, was da passiert ist und womit sie nicht fertig geworden sind, mit diesem Tod und dass sie weggelaufen sind und dass sie ihn verraten haben oder was auch immer da passiert ist. Aber in der Tiefe war das eine ganz wunderbare Liebe. Und so bedeutet das also, dass diese tiefe Liebe in uns, wenn die in uns lebendig ist, dann werden wir also auch in diesen schweren Stunden, in diesen schweren Stunden der Prüfung, dann wird uns irgendwann ein Licht gezeigt werden. Und was in diesem Zusammenhang noch ganz wichtig ist, ist, dass es von Jesus her ein wunderbares Gebot gibt, und zwar sein Gebot, wenn er sagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Dieses Herzensgebot sozusagen, Herzensanliegen von Jesus, dass das in uns lebendig ist. Und wenn wir in diesem Gebot leben, dann werden wir den Auferstandenen immer wieder neu erfahren können und werden Erfahrungen machen und wir werden staunen, was an Geschenken er alles für uns bereithält, wenn wir dieses Gebot ganz ernst nehmen.
Also es sind nicht verschlossene Türen aus Ablehnung heraus, sondern wirklich aus einer Angst heraus, wahrscheinlich auch berechtigte Angst in dem Moment. Wir merken dann später an Pfingsten, wie sich der Bogen dann wieder nochmal weiterspannt und die Kraft der Auferstehung dann auch wirklich in den Jüngern ganz gegenwärtig ist, durchbricht. Und dann gibt es keine verschlossenen Türen mehr. Also insofern geht es dann über Christi Himmelfahrt und Pfingsten nochmal weiter vom Weihnachtsfest aus gesehen. Aber kommen wir vielleicht nochmal zu einer letzten Begegnung, die wir vielleicht noch an den Schluss dieser Sendung stellen können. Die Begegnung des Petrus mit dem Auferstandenen, wie sie berichtet wird, am See Genezareth. Also erstmal alle Jünger, da gibt es erstmal wieder diesen vergeblichen Fischfang. Dann erleben die Jünger etwas, was sie früher schon erlebt haben, nämlich dass auf den Hinweis Jesu hin, dann es plötzlich einen Fischfang in Fülle gibt und die Jünger kommen ans Ufer, finden Jesus dort auch ein wunderschönes Bild mit diesem Feuerchen, über dem er schon ein paar Fische brät und für die Jünger dann schon gesorgt hat. Und dann kommt eben dieses Gespräch mit Petrus, eben diese Frage von Jesus an Petrus, liebst du mich? Du weißt, dass ich dich liebe, die Antwort. Und da kommt die Begegnung mit dem Sünder Petrus, der dann versteht, dass Jesus ihn vorsichtig darauf hinführt, auf sein Versagen hin, auf seine Verleugnung hin, die dreimalige Verleugnung beantwortet eben in dieser Auferstehungsszene mit dreimaliger Frage, liebst du mich? Und da möchte ich dann nochmal auf diese Möglichkeit auch einer Begegnung hinweisen, die wir auch heute weiterhin haben, nämlich in der Heiligen Beichte. Oder da ist das ja auch so, dass wir Jesus nochmal begegnen können, nicht nur in der Kommunion als Sakrament, sondern auch im Sakrament, so wie in allen Sakramenten, aber auch im Sakrament der Beichte regelmäßig dem begegnen, der uns die Sünden vergibt.
Ja, also in allen Sakramenten begegnen wir immer diesem Geheimnis, dass mit Tod und Auferstehung Jesu immer zusammenhängt. In all dem ist immer Tod und Auferstehung lebendig, gegenwärtig. Und so ist das also auch in der Heiligen Beichte. Also da begegnen wir dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn.
Das ist auch wie Petrus damals von Petrus wieder einen Neuanfang zugesprochen bekommen hat. So geht das auch für uns in der Beichte. Also manchmal wünschen wir uns, wir hätten Jesus genauso sehen können wie die Apostel als den Auferstandenen. Aber wenn wir die Augen des Herzens weit aufmachen, können wir ihn auch heute noch weiter begegnen. Das ist so das, was wir mitnehmen können aus dieser Sendung. Ostern, die Vollendung von Weihnachten, also die Vollendung dieses Festes, an dem Gott in unser Erdenleben eintritt und unser Leben mit uns teilt. Vielen Dank, Pfarrer Winfried Schnur, für Ihre Gedanken und Ihre Antworten in dieser Sendung. Ganz herzlichen Dank, vergelt's Gott.
Ich danke Ihnen auch.
Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung nicht ganz hören konnten oder jemandem weiterempfehlen möchten, vielleicht sogar noch einmal hören möchten, Sie können eine CD bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb unter 08328 921 120. Ich wiederhole, 08328 921 120. Oder Sie schauen im Internet nach unter www.horeb.org. Und dann auf der Seite mit den Podcasts finden Sie unter der Lebenshilfe-Rubrik auch diese Sendung Ostern, die Vollendung von Weihnachten. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören, wünsche allen, auch Ihnen Pfarrer Schnur, ein gesegnetes Osterfest. Am Mikrofon verabschiedet sich Gabi Fröhlich.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.